Wir wollen beten, bevor wir in das Wort Gottes hineinlesen. Herr, wir danken für dein Wort und wir machen jetzt dein Wort auf und wir lesen Worte unseres Herrn Jesus Christus. Hilf uns, Herr, sie zu verstehen und sie in unser Leben anzuwenden. Für deinen Ruhm und für deine Herrlichkeit. Amen. Der Predigttext ist aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 18. Und bevor wir diese Verse lesen, schicke ich schon voraus, das ist ein Gleichnis. Wir hören viel über Gleichnisse, hören viele Gleichnisse in den Predigten. Neuerdings von Kurt, der geht ja durch Matthäus. Und hier springe ich mal zu Lukas und bringe auch ein Gleichnis. Und ein Grund, weswegen ich dieses Gleichnis bringe, ist, dass es vom Gebet handelt. Und ich denke gerade im Moment sehr viel über Gebet, was Gebet ist. Wie ist mein Gebet? Was halte ich vom Gebet in diesen Tagen der Technologie, des Materialismus? Wie rede ich mit Gott? Was heißt es zu beten? Und wir werden einen Aspekt in diesem Gleichnis mal anschauen. So lesen wir die ersten 8 Verse von Lukas 18. Er, Jesus, sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen nicht lange hinziehen? Ich sage euch, es wird ihnen Recht schaffen. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und so mit dieser Frage von unserem Herrn Jesus Christus endet dieser Abschnitt. Nun, oft ist es mit Gleichnissen, da steigt Jesus in eine Geschichte ein und dann erst nachher oder im Erzählen wird klar oder relativ klar, worüber er spricht und was der Punkt ist, was die Pointe ist. Aber hier sagt Jesus im Voraus, was der Punkt dieser Geschichte ist. Es geht um Folgendes, Leute, hört zu. Und worum geht's? Er erzählte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten sollten. Und nicht nachlassen. Das heißt, wir wissen, wenn wir zu diesem Text kommen, es geht ums Gebet. Und er sagte das den Jüngern. Wir hören hier, er sagte ihnen. Und wenn wir etwas zurückblättern, Ende vom vorhergehenden Kapitel, sehen wir, dass er mit den Jüngern spricht. Das heißt, er redet diese Botschaft, dieses Gleichnis zu Menschen, die ihn schon kennen, die ihm schon nachfolgen, die schon Christen sind, können wir sagen. Er redet auch zu uns und sagt uns, wie wir beten sollen. Das ist keine Lektion nur für die Welt, für die Leute, die keine Beziehung haben zu Jesus. Es ist hier eine relevante Botschaft für uns. Ein Gleichnis, eine Geschichte, die wir uns ins Herz aufnehmen sollten, die wir beherzigen sollen. Und so können wir uns vielleicht schon im Voraus fragen, wie beten wir, ehrlich gesagt? Wie betest du? Wie ist dein Gebetsleben? Ja, von Zeit zu Zeit. Wenn es gut kommt, jeden Tag. Oder vielleicht viel häufiger. Vielleicht bist du ganz treu im Gebet. Oder vielleicht ist das wie eine Pflichtübung. Okay, ich muss eine Zeit reservieren für mein Gebet. Ich sitze mal hin und jetzt muss ich beten. Oder ist das vielleicht aus Freude? Es sprudelt vielleicht. Vielleicht sprudeln die Worte aus dir im Gebet. Wofür betest du? Für dich, für deine Anliegen, für das, was du willst, für meinen Erfolg. Hilf mir, Herr, ich habe diese Aufgabe im Geschäft oder zu Hause, in der Schule. Diese Prüfung, ich muss diese Prüfung bestehen, Herr. Hilf mir. Du betest für deinen Glauben, für deine Familie. Du betest für deine Gemeinde, für die Kirche weltweit, für die Welt überhaupt. Es gibt so viele Dinge, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wofür du beten könntest. Sind das die richtigen Dinge? Und wie schnell gibst du auf, wenn du keine Antwort hörst vom Herrn, wenn du keine Antwort siehst, wenn du keine Gebetserhörung erlebst? Dann gibst du auf und sagst, ja, offenbar war das ein falscher Gebet. Das will der Herr nicht, dass das geschieht. Dann gibst du auf. Und das ist eine Lektion hier. Jesus sagt hier eine Geschichte für uns, dass wir nicht aufhören sollen zu beten. Ist das etwas, was du hören musst, was ich hören muss heute? Jesus beginnt seine Geschichte in Vers 2 mit einem Richter. In dieser Geschichte gibt es einen Richter und eine Witwe. Der Richter, the judge, der ist der Angebetene, der Angebetete. Und die Witwe ist die Frau, die zu ihm betet oder betet. Sie bittet ihn, sie kommt zu ihm und will etwas. Also der Angebetete ist der Richter in dieser Geschichte und der Beter oder die Beterin ist die Witwe. Und Jesus sagt etwas aus in dieser Geschichte. Und das werden wir anschauen in den nächsten Minuten. Wir schauen zuerst die Witwe an. Das ist diejenige Person in dieser Geschichte, die betet. Der Text sagt zwar nicht, dass sie betet, aber weil wir schon wissen, es geht ums Gebet, wissen wir, sie kommt mit ihrer Bitte und das ist wie ein Gebet. Es ist eine Frau. Es ist eine Frau und ihr Mann ist gestorben. Das ist die Definition von einer Witwe. Aber Witwe zu sein in der Zeit war natürlich ein schweres Schicksal, war ganz schwere Situation, keine Sozialhilfe, angewiesen auf Almosen, auf Hilfe von anderen, allein stehend, vielleicht keine Kinder oder vielleicht ganz kleine Kinder, wo sie besonders viele Hilfe braucht. Sie ist wehrlos, keine Verteidigung von ihrem Ehemann, ungeschützt, der Not ausgesetzt, leichte Beute, können wir sagen. Leichte Beute für alle möglichen Ausbeuter, und Ausbeutungen und Ungerechtigkeiten. Das ist die Frau. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch so. Vielleicht bist du keine Witwe. Vielleicht bist du keine Frau. Aber du bist trotzdem in einer ähnlichen Situation. Das Leben ist nicht leicht. Du fühlst dich irgendwie wehrlos. Das Leben ist nicht nur schwierig, es wird immer schwieriger. Du bist benachteiligt zu Hause, bei der Arbeit, in der Welt. Du hast Probleme, du bist im Stich gelassen, du bist arm. Vielleicht bist du belastet, wenn du in die Welt schaust, die Ungerechtigkeiten, die herrschen in der Welt. Das darf nicht sein. Vielleicht ist es nicht persönlich, aber die Last lastet auf dich, wie die Welt ist. Das ist falsch. Und du willst, dass die Dinge besser werden, dass sie richtig werden, dass Gott eingreift. So ist die Lage von dieser Witwe. Und Witwen übrigens kommen oft vor in den Evangelien, weil sie besonders ausgesetzte Leute sind. Sie sind benachteiligte Menschen. Und vor allem bei Lukas kommen viele Witwen vor, tatsächlich in Berichten von Dingen, die geschahen um Jesus oder in Geschichten. Vielleicht erinnert ihr euch, es gibt die Geschichte von der Heilung in Nain, Lukas Kapitel 7. Ein junger Mann war tot und er war der einzige Sohn einer Witwe. Diese Frau war dann durch den Tod ihres Sohnes völlig am Boden, emotional und wirtschaftlich und gesellschaftlich. Und der Herr griff ein und schenkte eine Heilung, eine Auferweckung vom Tod dieser Witwe. Und dann vielleicht mögt ihr euch erinnern, Jesus beobachtet mal im Tempel, wie die Leute Geld geben. Da kommen die Reichen, Pharisäer, und die geben Geld. Ihre Scheine geben sie in die Kollekte. Dann kommt eine Witwe, die nichts, fast nichts hat, und sie gibt kleine Münzen rein. Und dass Jesus sagt, ich weiß, ich sehe, das ist alles, was sie hat. Sie hat alles von ihrer Armut eingelegt. Und so erhob er sie über die Reichen. Jesus mag Witwen, die Benachteiligten, die Armen. Das Leben ist wie am Abgrund, ist prekär. Und Jesus sieht das. Und hier handelt es sich von einem Gebet in der ständigen Krise. Es kriselt, wenn man am Abgrund lebt. Und Jesus' Lektion ist auch für uns, auch wenn wir nicht fühlen, dass wir im Abgrund leben, wenn wir nicht arm sind, materiell, brauchen wir Jesus. Und diese Witwe, sie war nicht untätig, sie war nicht faul. Sie saß nicht einfach dort und wartete. Sie hat etwas unternommen und sie ging zu diesem Richter der Stadt, der Hauptrichter, können wir verstehen aus der Geschichte, zu der großen Autorität und hielt vor ihm direkt ihr Plädoyer, warum ihr ungerecht zugegangen ist, was richtig sein müsste. Und nicht nur einmal, sie ging wiederholt. Einmal, zweimal, dreimal ging sie zu diesem Richter. Und aus der Sicht des Richters, Vers 5, ach, sie machte Mühe. Eine mühsame Frau. Sie kommt immer wieder mit diesen Dingen. Sie ist beharrlich. Und sie wird so lange anklopfen, so lange rufen und bitten, bis sie das bekommt, was ihr zusteht. Und was will sie? Das heißt nicht, dass sie Geld will oder Essen. Sie will Gerechtigkeit. Sie denkt groß. Und sie praktiziert, so sehen wir in den Worten von Jesus, wir sehen das Wort Glauben. Sie übt Glauben aus. Vers 8, Jesus bringt dieses Wort. Das, was sie macht, ist ein Ausdruck ihres Glaubens. Sie weiß, was recht ist, was gerecht ist. Und sie ist sicher, Gerechtigkeit muss am Schluss rauskommen. Und deswegen bleibt sie dran. Sie gibt nicht auf, danach zu suchen, danach zu trachten, bis diese Gerechtigkeit kommt. Das also ist diese Witwe, die beharrliche Witwe. Und dann der Gebetene oder der Gebetete, der Empfänger dieser Bitte ist dieser Richter, ist einer, der Macht hat, der hat Autorität, zu erfüllen, was die Frau will. Das ist die Natur der Sache. Wenn ich eine Bitte habe, wenn ich zu jemandem komme und um etwas bitte, dann ist das jemand, der mir das geben kann. Der Richter konnte Gerechtigkeit geben. Wenn es um uns geht, wenn es um unser Gebet geht, ist der Gebetene der Herr, ist Gott selber. In der Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist das ein Richter. Und das ist ja ein passendes Bild für Gott. Denn Gott wird nicht selten, wird oft in der Bibel als Richter bezeichnet, als die Autorität der Urteile fällt, der richtet, der unterscheidet zwischen Gut und Böse und entsprechend handelt, belohnt oder bestraft. Die Bibel bezeugt, also schon in Genesis, zum Beispiel bei Abraham, Genesis 1. Mose 18, Abraham sagt von Gott, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Abraham hat schon erkannt, dass Gott, dass der Herr, der Richter der ganzen Erde ist. Und dann am Ende der Bibel, in der Offenbarung, Offenbarung 20 zum Beispiel, gibt es den großen weißen Thron. Und Gott sitzt auf diesem Thron und richtet. Also von ganz Anfang in der Bibel bis zum Ende und dadurch Gott als Richter. Nun, diese Geschichte von Jesus ist komisch, weil der Richter ist ein ungerechter Richter. Jesus dreht an der Normalität hier, an den Erwartungen. Das ist ein ungerechter Richter. Und er rühmt sich in seiner Ungerechtigkeit, was, ne? Er fürchtet Gott nicht, er scheut sich vor keinem Menschen. Er richtet willkürlich, was er einfach will in dem Moment. Das richtet er ohne Standard, ohne Mitgefühl, aus Eigennutz. Das, was ihm etwas nützt, so wird er entscheiden, ne? Das ist ein ungerechter Richter. Und das macht Jesus hier extra in dieser Geschichte, bewusst. Er gibt diesem Menschen den Titel Richter, aber er entleert diesem Titel alle Bedeutung, alle Tugend. Das ist ein ungerechter Richter. Das ist der Gegenteil von Gott. Und also haben wir hier eigentlich keinen Grund zu erwarten, dass diese arme Witwe, wenn sie zu diesem Mann geht, dass sie doch Gerechtigkeit bekommt. Könnten wir vielleicht nicht erwarten. Das ist nicht ein gerechter Richter. Trotzdem hat sie Erfolg. Sie bewegt diesen Richter zur Handlung. Warum? Aus der inneren Stärke ihrer Argumente, aus der Logik. Nein, das wird hier nicht gesagt, es wird einfach gesagt, sie nervte ihn dermaßen. Sie war so mühsam und nervig, dass der Richter sagte, okay, gut, okay, aus Zweckmäßigkeit. Es war einfach leichter für ihn, diese Nervensäge loszuwerden, als Widerstand zu leisten. Es ging ihm nicht um Gerechtigkeit wirklich. Das ist der Gebetene, der Richter. Also die Witwe haben wir angeschaut, der Richter. Und was sagt diese Geschichte über das Gebet? Wie ist das Gebet in dieser Geschichte? Nun, Jesus gibt hier keine Vorlage für das Gebet. Es ist nicht wie der Vater Unser. Und übrigens kommt Florian heute Abend und er wird weiterfahren in seine Ausführungen zum Gebet. Vater Unser. Hier, Jesus, der gibt keine Vorlage. Er sagt nicht, ihr solltet so und so beten mit diesen Worten oder nach diesem Muster. Aber er sagt uns etwas Wichtiges über das Gebet. Er will, dass wir so beten, nämlich alle Zeit. Alle Zeit. Immer. Nicht aufhören. Und was treibt dieses unaufhörliche Beten an? Was ist der Wunsch dahinter? Der Wunsch in dieser Geschichte ist, wir haben es gesehen, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Schaff mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Das ist die Bitte der Frau in Vers 3. Die Bitte ist zwar persönlich, es ist ihr Unrecht getan worden, aber es ist nicht, Herr, ich hätte gerne das und jenes und dieses, will ich einfach gerne, kannst du sie mich besorgen, diese Dinge? Es ist keine Weihnachtswunschliste, die sie bringt. Es geht um etwas Großes, es geht um Gerechtigkeit. Und zweitens merken wir, dass das Wort beten wird nicht erwähnt in der Geschichte selber. Es gibt andere Worte, andere Verben, die kommen. In Vers 3 hören wir vom Kommen und Sprechen. Das ist das, was die Witwe macht. Sie kommt und sie redet. Und dann Vers 5, der Richter sagt oder spricht vom Kommen und sogar ins Gesicht schlagen. Oder je nach Version, je nach Übersetzung, ins Gesicht schlagen, ins Gesicht fahren oder plagen. Und dann Vers 7, wenn Jesus dann das kommentiert, er redet davon, dass wir rufen oder schreien. Das sind die Verben, die hier gebraucht werden. Und sie vermitteln uns etwas über das Gebet, wie Jesus will, dass wir beten. Natürlich, wir können leicht verstehen, wir müssen zu Gott kommen. Wir müssen mit ihm reden. Selbstverständlich, sonst ist es irgendwie kein Gebet, wenn wir nicht bei ihm sind und nicht seine Nähe aufsuchen und nicht den Mund aufmachen oder mindestens nicht Worte formulieren im Kopf. Aber die anderen Dinge, es wird hier langsam unangenehm oder unanständig. Schreien, ins Gesicht schlagen, das ist da das subjektive Gefühl von diesem Richter, dass sie nervt, dass sie ihn ins Gesicht schlagen könnte. Also die Sache ist wichtig, das Anliegen ist wichtig, wir dürfen mehr als nur sprechen, wir dürfen laut werden in unserem Gebet. Der Richter in dieser Geschichte hatte das Gefühl, geradezu traktiert zu werden. Das ist das Wort, ein ungewöhnliches Wort im Neuen Testament, wird sonst gebraucht für schlagen. Selbst schlagen, wie Paulus sagt, soll ich mich selbst schlagen, um mich in Zug zu halten. Es ist eine ernsthafte Sache hier. Es ist fast physisch, wie hier das Gebet beschrieben wird. Denken wir an die Psalmen, in denen David zum Herrn in der Not schreit. Der spricht davon, er singt davon, wie er schreit, wie er ruft zum Herrn in seiner Not. Wenn du in Not bist, ganz schwierige Situation, denken wir an. Hoffentlich noch nie geschehen oder wird auch nie. Aber wenn du im Wasser ertrinken würdest oder in einem brennenden Haus bist und musst gerettet werden, du sagst nicht, Entschuldigung, darf ich Hilfe haben? Nein. Du musst schreien, hier bin ich, Herr, hilf mir. Das ist die Dringlichkeit hier. In diesem Gebet. Paulus schreibt davon, wir sollen beten ohne Unterlass. Nicht aufhören zu beten. Und er sprach davon, wie er für die Geschwister betete, unter Tränen. Unter Tränen, er war voll drin. Es war ihm ernst und wichtig. Wenn wir beten also, dürfen wir ja nicht immer schreien. Und wir dürfen mit Freude kommen. Wir kommen mit Dank, das sollen wir auch. Das wäre eine andere Predigt, wie wir mit Dank kommen sollen zum Herrn. Und mit Freude und seine Schönheit feiern. Aber es gibt manchmal und oft diese Not, diese Dringlichkeit. Und die muss zum Ausdruck kommen. Gott weiß um sie. Er will sie. Und Jesus sagt, komm so, hör nicht auf zu beten. Ich weiß, wie diese Welt ist. Also die Moral dieser Geschichte könnte einfach sein, könnte lauten, nehmt euch diese Witwe zum Vorbild und betet so, hartnäckig, laut. Betet so. Weil wenn das in einer ungerechten Welt klappt, dann wird das bei Gott umso mehr doch gut klappen können. Das ist ja ein Verständnis dieser Geschichte, vielleicht ein oberflächliches Verständnis. Wir wollen schauen, was sagt Jesus, was ist sein Kommentar dazu? Welchen Punkt macht Jesus darauf? Seine Geschichte hört eigentlich auf am Ende von Vers 5. In dieser Passage. Und dann, Vers 6, da sprach der Herr. Was sagt der Herr? Hört, was der ungerechte Richter sagt. Jesus zieht unsere Aufmerksamkeit nicht auf die Witwe, nicht auf ihr Verhalten, nachdem er diese interessante Geschichte erzählt hat. Er zieht unsere Aufmerksamkeit auf den Richter. Er will uns etwas über Gott vermitteln. Etwas über Gott sagen. Es ist eine Erkenntnis über Gott, die unser Gebet ermutigen und antreiben sollte. Er sagt dann, er kommt dann mit einer rhetorischen Frage. Sollte Gott nicht Recht schaffen? Sollte Gott nicht Recht ausführen? Natürlich, natürlich. Die Antwort ist ja, natürlich. Und da sagt er etwas, was wir nicht zum ersten Mal von Jesus hören. Wie viel mehr, je nach Übersetzung, steht, wie viel mehr. Vers 7 oder 8, also am Ende der Geschichte. wie viel mehr. Kennt ihr diesen Ausdruck von Jesus? Der erzählt oft Geschichten den Jüngern oder den Zuhörern und gibt eine Situation, eine manchmal komische Situation, wie ein Vater, der sein Kind nicht zu essen geben wird. Und dann sagt er, aber wie viel mehr ist Gott dann? Er wird sorgen für seine Kinder. Wie viel mehr wird Gott hier für Gerechtigkeit sorgen? Wenn es dieser Frau möglich geworden ist, von diesem ungerechten Richter sogar etwas Gerechtigkeit zu bekommen, weil sie immer anfragt, wie viel mehr wird es durch unaufhörliches Bitten möglich sein, etwas Gutes von einem guten, von einem gerechten Gott zu bekommen. Gott ist gerecht, er ist wohlwollend, er ist gnädig. Wie viel mehr wird Gott Gerechtigkeit herbeiführen? Weil einmal mehr wird Jesus oder will er unser Horizont erweitern, unsere Augen aufmachen. Wie groß ist Gott? Er will uns das große Bild aufzeigen. Wir haben einen großartigen Gott. Seid nicht zu abgelenkt von den bösen Menschen, von den Menschen, die eigentlich gut sein sollten, wie ein Richter, der es nicht ist. Gott ist nicht so. Sei nicht abgelenkt von einem Bild von einem Vater, wenn du keinen guten Vater gehabt hast in deinem Leben. Sei nicht abgelenkt von dem. Gott ist gut. Er ist der rechte Richter. Der ist der gute, liebende Vater. Und er ist Richter. Er ist großartig. Er ist der großartige Richter. Er ist gerechter als jeder andere. Als jeder andere, den wir überhaupt begegnen könnten. Und das ist bedrohlich, das ist schrecklich für die Ungerechten, für die Sünder in dieser Welt. Einen gerechten Richter zu begegnen, wenn du ungerecht bist, wenn das Gott ist, schrecklich. Aber wenn du bei ihm durch den Glauben Zuflucht findest, dann ist das die größte Sicherheit, die du jemals haben kannst. Er ist Richter, er ist persönlich. Gott ist kein Automat. Jesus redete hier im Vers 7 von seinen Auserwählten. Das spricht von seinem Willen, vom Vorsatz, dass er Menschen zu sich zieht, dass er eine Beziehung hat mit Menschen. Der nimmt die Sache ihrer Gerechtigkeit ernst. Und er verschafft Recht. Er verschafft Recht sicher. Er verschafft Recht in Kürze, Vers 8, und gezielt. Diese Frau bekam ihre Gerechtigkeit. Es ist nicht bei Gott ein vielleicht, mal sehen, ist nicht zögernd. Er schafft ihnen Recht. Ist das nicht ermutigend? Bist du ermutigt, dass Gott so ist? Bist du so mit ihm in Verbindung, in Beziehung als sein Auserwählter, dass er dich gerettet hat durch Jesus Christus? Hältst du so an Jesus Christus für dein Leben? Dann kannst du sicher sein. Dann kannst du ermutigt sein. Er schafft dir Gerechtigkeit. Bleib dran im Gebet. Deswegen. Es ist nicht umsonst. Denn Gott ist ein gerechter Gott. Wir können sicher bezeugen, ihr habt Beispiele von Gebetserhörungen, wie Gebete beantwortet worden sind, hoffe ich. Aber es gibt auch Dinge, die anscheinend nicht beantwortet werden. Gebetserhörungen, die irgendwie in der Luft aufzulösen scheinen. Warum geht es manchmal so lange? Warum geht es so lange, bis Gott Gerechtigkeit schafft, fragen wir uns. Vielleicht fragst du dich gerade. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, wenn ich die Bibel anschaue, ich weiß, dass die Bibel relativ lang ist, nicht nur als Buch, sondern es geht über Jahre, über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und Gott hat Gerechtigkeit versprochen, ganz am Anfang in der Genesis. Und das wird durch die ganze Weltgeschichte gehen. Gott hat Zeit, wo wir manchmal wenig Zeit haben. Wir können sicher sein, er schafft Gerechtigkeit. Aber er ist auch hier. Wir müssen nicht auf irgendetwas Fernes und Unerreichbares hoffen und bangen. Er schafft Sicherheit im Glauben, im Herzen auch, weil wir Gott kennen durch Jesus Christus. Wir hören das auch in diesem Text heraus. Warum sonst sagt Gott, ihr müsst dranbleiben, ihr müsst ausharren im Gebet? Wenn es so wäre, dass ein Gebet schnell, jetzt erhört wird, wenn die Frau hier Gerechtigkeit auf der ersten Bitte bekommen hätte, dann gäbe es keine Geschichte zu erzählen. Aber Gott hat die Welt und seine Gerechtigkeit nicht immer so geschaffen. Manchmal müssen wir warten und manchmal müssen wir dranbleiben. Immer wieder und wiederholt kommen mit der Bitte. Das ist das Gebet. Ausharren, nicht ermatten, nicht nachlässig werden. Gott bringt es gut. Erinnern wir uns vielleicht dein Lieblingsvers, wer weiß, Römer 8, 28. Alles wirkt zum Besten denen, die Gott lieben und nach seinem Ratschluss berufen sind. Es geht hier um persönliche Gebetsanliegen. Wie habt ihr diese Frage am Anfang beantwortet? Worum betest du? Sehr viele persönliche Sachen. Es geht auch um persönliche Gebetsanliegen, aber nicht nur. Wir lesen in dieser Geschichte, es geht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist groß. Gerechtigkeit in der Welt schlechthin. Es geht um das, was der Herr für seine Auserwählten tut. Und diese Auserwählten, wir haben eine Aufgabe. Schauen wir Vers 7 an. Eine Aufgabe. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Wir sollen Tag und Nacht zum Herrn rufen, Tag und Nacht beten. Wie viel mehr. Liebe Geschwister, betet nicht nur für deine eigene persönliche Anliegen, betet für die Gerechtigkeit. Betet, dass Gott sein Heilswerk auf diese Erde vollbringt. Betet, dass sein Wille auf dieser Erde getan wird, wie im Himmel, Vater unser. Das will der Herr Jesus von uns. Und wenn er wiederkommt, sagt er, Vers 8, er will Glauben finden. Der glaubende Beter. Und so sollen wir auch dafür beten, dass er wiederkommt. Das ist das, was ganz zuletzt in der Bibel aufgeschrieben wird. Offenbarung 22, 20. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und dann sagt Johannes zum Abschluss, Amen, Amen, komm, Herr Jesus. Wir wollen beten. Jesus Christus, unser Herr Jesus, wir danken für deine Worte, die du gesprochen hast vor so vielen Jahren, aber auch zu uns sprichst. Wir wissen, du kommst zurück und wir freuen uns darauf. Komm, Herr Jesus, und in der Zwischenzeit, Herr, hilf uns, im Gebet zu bleiben. Für uns selber zu beten, ja, zu wissen, wie wir das am besten tun, aber für Gerechtigkeit, für dein Kommen zu beten, für die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt und in unserem Leben. Darum geht es uns, Herr. Und im Namen vom Herrn Jesus Christus bitten wir und danken wir dir. Amen.